Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wie sieht es denn eigentlich bei euch mit der Aufgabenverteilung in der Familie aus? Lebt ihr eine Partnerschaft, in der es eine gleichberechtigte Arbeitsteilung gibt? Und ist der Mental Load bei euch gerecht verteilt? Helfen eure Kinder vielleicht sogar im Haushalt? Ich weiß leider, die wenigsten werden jetzt wie selbstverständlich nicken und na klar sagen. Denn noch immer ist die Verteilung der Aufgaben in Familien häufig eben nicht fair. Wir wollen heute mit der Bestseller-Autorin und Referentin für Equal Care, Laura Fröhlich, darüber sprechen, wie Familien ihre zahlreichen Aufgaben im Alltag sammeln, priorisieren, ja, und vor allem eben auch fair teilen können. Sie hat über dieses Thema das Buch Familie als Team geschrieben. Herzlich willkommen, Laura.
Wie schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Laura, wenn man die Frage stellt, ob Eltern davon ausgehen, dass ihre Aufgaben gleich verteilt sind, dann erlebt man in heterosexuellen Partnerschaften ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Während nämlich 68% der Männer mit der Aufgabenteilung zufrieden sind und der Überzeugung sind, dass auch alles total gerecht ist, sagen leider nur 44% der Frauen, dass das tatsächlich so ist. Jetzt könnte man meinen, gut, die Frauen arbeiten vielleicht Teilzeit, daher tragen sie einfach die größere Last. Aber tatsächlich ist es auch in Familien, in denen beide Vollzeit arbeiten, so, dass 70% der Männer von einer Gleichberechtigung ausgehen, aber nur die Hälfte der Frauen. Man kann also ganz klar sagen, dass mindestens die Hälfte aller Frauen das Gefühl hat, für mehr Arbeiten im Haushalt zuständig zu sein. Männer überschätzen also ganz offensichtlich ihren Beitrag zur Hausarbeit. Und ich persönlich kenne das ja so, wenn ich meine Unzufriedenheit mal wieder kundtue, ich das also mit meinem Mann bespreche, dann habe ich häufig das Gefühl, dass er da gar nicht wirklich zuhören will. Also wenn ich ihm sage, dass die Aufgaben irgendwie nach meiner Ansicht nicht gerecht verteilt sind, dann erklärt er mir immer, ja, er ist ja für ganz viele Projekte zuständig, die quasi unsichtbar sind. Ne? Also Reifen wechseln oder Rasen mähen, das würde ja quasi in meiner Haushaltsliste gar nicht auftauchen. Tut es aber nun dauert der Reifenwechsel, der ja eigentlich nur darin besteht, mal einen Termin zu machen und beide Autos in die Werkstatt zu bringen und wieder abzuholen, pro Jahr vielleicht maximal 2 Stunden. Und die verbringe ich ja allein wöchentlich damit, das Bad zu putzen. Wenn ich dann immer sage, ja, jetzt lass uns doch einfach mal aufschreiben, wer wie viel Zeit mit dem Haushalt verbringt, dann höre ich immer ganz empört, ach, jetzt willst du aufrechnen oder was? Also man merkt da ganz deutlich, dass der Gedanke irgendwie Unbehagen zu erzeugen scheint. Jetzt mal völlig unabhängig vom Geschlecht. Sobald jemand in einer Beziehung das Gefühl hat, benachteiligt zu sein, dann steigt natürlich die Unzufriedenheit und damit natürlich auch das Konfliktpotenzial. Und jetzt hat aber ständiges Meckern und leise vor sich hin grummeln irgendwie noch nie so richtig gut Probleme gelöst. Was schlägst du denn stattdessen vor? Also was mache ich, um dieses Ungleichverhältnis sichtbar zu machen und wie schaffe ich es im besten Fall, hier eine Änderung zu erreichen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Familienorganisation, die du jetzt auch schon benannt hast, mal als eine Art Projektmanagement zu begreifen. Also Familienleben ist natürlich auch viel schöne Zeit miteinander, füreinander da sein. Aber es ist auch wirklich ganz viel reine Organisation. Du hast schon das Auto angesprochen, aber auch das Bad putzen, Termine ausmachen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist oft notwendig, die Emotionen erstmal ein bisschen außen vor zu lassen, weil wir genau wie du sagtest, dann oft aus diesem Vorwurfskarussell nicht rauskommen. Und deshalb diese Dinge mal über diese Art so eine Art Unternehmensberatungsbrille zu sehen. Wie ist eigentlich unser Alltag gestaltet und was findet da alles statt? Und ich weiß, was du meinst. Es ist eine sehr gute Idee, das mal sichtbar zu machen und aufzuschreiben und hier auch wieder Emotionen rauslassen. Dein Mann, schätze ich jetzt mal, hat sofort gedacht, aha, da höre ich einen Vorwurf raus, da fühle ich mich vielleicht so an die Wand gestellt. Ja. Genau. Und auch hier wieder Emotionen. Es geht da ganz viel in diesen Gesprächen. Du siehst nicht, was ich tue. Du siehst mich nicht. Und da kommen wir eben nicht weiter. Also Unternehmensberatungsbrille aufsetzen und diese Familienorganisation, das rein Organisatorische, mal so betrachten, wirklich auch aufschreiben, auch wenn die andere Person erstmal sagt, oh, nee, ungern. Aber das Gute ist, da habe ich im Buch zum Beispiel auch eine Liste, wo schon alles voraufgeschrieben ist. Und sich das dann mal gemeinsam anzuschauen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und natürlich nicht unter dem Gesichtspunkt, wir rechnen jetzt auf, sondern eher, wir finden einen Weg, der sich für uns alle gut anfühlt, inklusive der Kinder.
Also du schreibst ja in deinem Buch, dass Familienorganisation sogar Spaß machen kann. Das glaube ich ja schon mal nicht. Aber du schreibst auch, dass es halt als allererstes wichtig ist, dass man gemeinsam herausfindet, was uns als Familie wichtig ist und wie machen wir das am besten und auch so, dass es Spaß machen kann.
Genau, wie machen wir das am besten? Also ich würde vor allem sagen, was du gerade ansprachst, dieses wofür machen wir das eigentlich, ist so die Grundlage. Das heißt, wenn man sich als Familie an den Tisch setzt und sagt, was ist denn uns eigentlich wichtig? Was haben wir für ein Familienziel? Da haben dann zum Beispiel bestimmte Familien das Ziel, wir wollen ein eigenes Haus besitzen. Dafür müssen wir viel Erwerbsarbeiten und Geld sparen. Eine andere Familie wiederum sagt, ach, Wohnen ist uns gar nicht so wichtig. Wir wollen ganz, ganz viel Zeit und schauen, ob wir die Erwerbsarbeit reduzieren können. Das heißt, was da so das Grundziel ist ganz unterschiedlich, aber sich dessen bewusst zu sein, das hilft schon mal, um zu sagen, aha, jetzt wissen wir, wofür wir das machen. Ne? Zum Beispiel eine Familie, die ganz viel Wert auf Sport legt und zusammen mit den Kindern viel unterwegs ist für Fußballtraining etc., für die ist das etwas Positives, dieses Unterwegssein. Für Familien, die sagen, ach, so ein bisschen Bewegung ist gut, aber wir sind jetzt gar nicht so sportbegeistert, die können sich dann natürlich überlegen, ob jetzt wirklich dreimal die Woche Fußballtraining sein muss. Na, und das ist sozusagen schon mal die Grundlage. Und warum kann Familienorganisation auch Spaß machen? Wenn man dann zum Beispiel dieses Küchenmeeting etabliert, also einmal in der Woche zusammenkommt, auch gerne mit Kindern, ab einem bestimmten Alter natürlich, dann zusammen die kommende Woche zu besprechen, beinhaltet auch nicht nur zu sagen, oh, es sind alles unsere Aufgaben und Pflichten, sondern auch, hey, was kochen wir nächste Woche oder was machen wir am Wochenende oder haben wir nicht vielleicht am Mittwoch mal Zeit, zusammen wieder die Siedler von Catan zu spielen?
Und du schreibst auch, dass es hilfreich ist, wenn wir Standards formulieren, also in welcher Qualität erledigen wir Dinge, damit alle zufrieden sind. Hast du da irgendwie ein paar gute Tipps, wie wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Kommen, jetzt gehen wir nochmal in die Erwachsenenebene, weil Standards zwischen Erwachsenen und Kindern nochmal so ein bisschen komplizierter ist. Aber gerade unter Erwachsenen ist es natürlich sehr unterschiedlich. Wie schauen wir auf bestimmte Aufgaben? Für die eine Person ist Küche sauber machen beinhaltet vielleicht 20 Unteraufgaben. Die andere Person sagt, einmal über die Arbeitsfläche wischen, das reicht. Ja? Und da, es birgt schon die ersten Konflikte. Wenn man dann zum Beispiel beim Küchenmeeting sagt, oh, wir müssen unbedingt mal wieder die Küche aufräumen oder es wäre sinnvoll, dass wir jeden Abend die Küche aufräumen, dann ist es ganz sinnvoll, einen Standard zu finden, zum Beispiel zu sagen, wir treffen uns in der Mitte, wir brauchen keine 20 Unteraufgaben, aber so 5 Aufgaben, da könnten wir uns einigen. Also nur als Beispiel jetzt, Küche aufräumen am Abend beinhaltet Geschirr in die Spülmaschine, einmal über die Arbeitsfläche wischen, vielleicht noch den Kaffeemaschine sauber machen, wie auch immer. Und dann aber nicht so dieses Übereifrige, weil uns das schnell in diese Perfektionismusfalle bringt. Das heißt, immer noch alles doppelt auswischen und den Herd mit Spülmittel reinigen und so weiter und so fort. Und so braucht man natürlich nicht für alle Aufgaben Standards, aber kann eben diese Konflikte, die durch sehr unterschiedliche Standards entstehen, ein Stück weit auch beilegen. Und ich möchte noch hinzufügen, dass gerade bei unterschiedlich geschlechtlichen Paaren Frauen oft, also nicht immer, aber oft einen höheren Standard haben, weil wir als Gesellschaft von Frauen erwarten, dass sie ordentlich und sorgsam sind. Also wir messen oft Frauen an diesen total bescheuerten Eigenschaften, Ordnung und Sauberkeit. Und das ist Männern manchmal nicht so bewusst, weil die nicht an Sauberkeit und Ordnung im Haushalt gemessen werden. Und sich dessen bewusst zu werden, hilft auch nochmal, diese traditionellen Rollenbilder zu hinterfragen. Und deshalb haben gerade unterschiedlich geschlechtliche Paare diesen unterschiedlichen Standard. Und wenn sie aber wissen, woher es kommt, finden sie auch eher wieder zusammen.
Ja, das ist spannend. Du sagst, dass in Bezug auf die Familienorganisation eine Führung im Tandem eine gute Lösung ist. Das heißt also, die Verantwortung zu teilen. Wie sieht denn das konkret aus und welche Vorteile hat das?
Also wenn Eltern zu zweit sind, dann ist es gut, wenn sie beide Kompetenzen haben in Sachen Alltagsorganisation, einfach weil sonst bei der einen Person eine krasse Überlastung stattfindet. Also wenn ich die einzige Person bin, obwohl ich einen Partner oder eine Partnerin habe, die sich um alles organisatorisch kümmert, kann es sein, dass ich schnell unter Mental Load leide und auch wieder frustriert bin, weil scheinbar auch die andere Person gar nichts macht. Das heißt, sich diesen Mental Load und diese Last an alles denken zu müssen, zu teilen, führt dazu, dass eine Person nicht in diese Überlastungsspirale gerät. Und zum anderen sind beide auch kompetent darin zu sehen, was erledigt werden muss. Und das komme ich nochmal auf diesen Spaß zurück. Also gerade auch mein Appell, dass Väter viel oder einen Teil der Familienorganisation übernehmen, bedeutet natürlich auch, sie bestimmen, wie der Alltag aussieht. Das heißt, ich kann, indem ich mich mit der Organisation beschäftige, ja auch viel selbst mitgestalten. Und der letzte Punkt, und jetzt gucken wir uns wieder Unternehmen an, die auch eine Tandemführung haben, da kann man sich besser abwechseln. Das heißt, eine Person ist vielleicht gerade mal nicht so gut drauf oder krank, die andere Person übernimmt und weiß Bescheid, weil ansonsten haben wir dieses Phänomen, ein Elternteil liegt mit Magen-Darm im Bett und der andere Elternteil fragt dann immer nach. Sag mal, wo liegen eigentlich die Turnschuhe? Wann muss ich heute los, um das Kind zum Kieferorthopäde zu bringen? Und die andere Person kann sich dann nicht von der Magen-Darm-Grippe auskurieren. Das hat also ganz, ganz viele Vorteile. Vor allem managt man den Alltag gemeinsam. Und dieses gemeinsam bedeutet dann eben auch Teamgefühl.
Okay, das stimmt. Und wie geht's dann weiter? Also wenn wir jetzt die Basics geklärt haben, keine Ahnung, wir wissen jetzt, was wir wollen und auch, wie wir das aufteilen. Aber wie geht's denn dann konkret weiter? Also wie teilen wir denn die Arbeit so auf, dass es irgendwie gerecht ist? Und wie schaffen wir es, Aufgaben, für die wir bisher zuständig waren, dann auch wirklich loszulassen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich möchte nochmal das Küchenmeeting in den Raum werfen. Und bei diesem Küchenmeeting, also zum Beispiel sonntags zu einem bestimmten Zeitpunkt, setzt man sich 15, 20 Minuten zusammen an den Küchentisch und geht mal die kommende Woche durch. Und dann ergeben sich oft Aufgaben. Also entweder hier diese Aufgaben, die oft stattfinden, wie wir wollen jeden Abend nochmal die Küche einigermaßen sauber machen. Oder aber nächste Woche müssen wir ein Geschenk besorgen, weil eines der Kinder zum Kindergeburtstag eingeladen ist. Oder noch so ein anderes Thema, Kinderärztinnen-Termin steht an, wir brauchen den Impfausweis und das U-Heft, was auch immer. Mhm. Und dann kann man, wenn man diese Aufgaben bespricht, sie auch untereinander aufteilen. Hey, weißt du was, ich besorge das Geschenk und du kümmerst dich um den Impfausweis und suchst mal dieses U-Heft, wir wissen gerade gar nicht mehr, wo es ist. Und das bedeutet dieses Aufteilen dann eben nicht nur, ich kümmere mich um das Geschenk und du erinnerst mich daran, sondern ich denke selbst dran und gehe dann zu einem entsprechenden Zeitpunkt in den Laden und besorge dieses Geschenk. Und das führt dann auch zu einer als fair empfundenen Arbeitsaufteilung. Ja, weil die andere Person wirklich diese Arbeit, diese To-Do-Kindergeburtstagsgeschenk besorgen, komplett aus dem Kopf hat. Mhm. Und jetzt kommt noch eine Antwort auf den anderen Teil der Frage, der ist ganz wichtig. Mhm. Wenn ich jetzt bisher immer die Geschenke besorgt habe und vielleicht auch darin sehr gut bin und jetzt die Aufgabe an meinen Partner oder meine Partnerin übergebe und dann mittwochs frage, sag mal, du, hast du schon das Geschenk besorgt? Oder aber sowas wie, ey, übrigens, ich habe eine super gute Idee für das Geschenk, dann ist das nicht abgeben und loslassen. Das ist oft aus einer Verunsicherung heraus, die Sorge, na, wird er oder sie es wohl vergessen oder das Geschenk ist nicht gut. Aber diese Sorge erstmal hinten anzustellen und auch zu vertrauen, dass der Partner oder die Partnerin diese Aufgabe dann erledigt, das stärkt auch die andere Person. Ne? Denn dieses Mikromanagement, ich frage immer noch mal nach und gebe noch mal gute Tipps, das fühlt sich für die andere Person immer so an, als traue ich es dir eigentlich gar nicht richtig zu. Das heißt, dieses Loslassen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich möchte noch mal Mütter benennen, die oft sich sehr verantwortlich fühlen für diese Aufgaben und für die das dann oft schwer ist, abzugeben. Aber das ist ein ganz wichtiger Teil, auch wenn der manchmal richtig viel Kraft kostet.
Laura, wie gehe ich denn damit um, wenn mein Partner, meine Partnerin sich absichtlich so ein bisschen dusselig anstellt, damit er oder sie bestimmte Aufgaben nicht übernehmen muss? Also ich habe das jetzt erlebt, bei uns bin ich eigentlich für die Wäsche zuständig und habe dann angerufen und meinen Mann gefragt, kannst du die Wäsche bitte in den Trockner tun, damit ich am Tag 2 Ladungen schaffe? Und dann kam ich nach Hause und die Wäscheladung war im Trockner, aber er hatte den nicht angemacht. Also, was? Ist doch völlig klar. Also ich will ihm jetzt keine Absicht unterstellen, aber es gibt ja schon hin und wieder Gelegenheiten, wo man denkt, ah, der könnte das schon, sie könnte, wenn sie denn nur wollte. Ja, was mache ich denn dann?
Ja, da gibt's sogar einen Fachbegriff für dieses weaponized incompetence. Also ich suggeriere, dass ich das eigentlich gar nicht richtig kann, wo wir doch beim Thema Wäsche waschen eigentlich von einer Tätigkeit sprechen, die eigentlich erwachsene Personen grundsätzlich relativ einfach durchführen können. Und wenn man nicht genau Bescheid weiß, könnte man sich auch nochmal YouTube-Videos anschauen. Aber in dem Fall würde ich sagen, es ist vielleicht nochmal zur Erklärung, ganz oft für Menschen, die bisher vielleicht nicht so eingebunden sind oder die nicht so diesen Ablauf von Wäsche im Blick haben oder auch manchmal einen anderen Fokus setzen in ihrem Alltag, gar nicht so leicht, das so die richtige Priorität zuzuordnen. Das heißt, in deinem Kopf ist, hey, die Wäsche, ich kümmere mich drum, ich sorge dafür, dass das klappt, weil Wäsche ist wichtig. Und ich will jetzt deinem Mann gar nichts unterstellen, aber es geht ja vielen so, die sagen, ey, ich habe so viel anderes im Kopf, vielleicht ich bin gerade beruflich so eingebunden, Wäsche, ja, meine Güte. Und dann aber auch noch so ein, ja, und so richtig Wäsche ist es halt auch nicht mein Ding. Wie geht man jetzt damit um? Das war deine berechtigte Frage. Ich würde es vor allem auch mal ansprechen, dieses Thema. Denn sich jetzt blöd zu stellen, auch wenn es ganz unbewusst stattfindet, ärgert zu Recht die andere Person, die sich ja Mühe gibt, dass die Wäsche einfach vernünftig verarbeitet wird. Also ansprechen finde ich ganz wichtig. Mhm. Auch dieses, du, ich habe den Eindruck, dass du das so ein bisschen vorschiebst, weil ganz ehrlich, wir müssen das mit der Wäsche irgendwie hinbekommen. Also das würde ich auf jeden Fall ansprechen. Und dann tatsächlich auch, wenn da wirklich auch eine fehlende Übung hintersteckt, sagen, hey, ich würde dir jetzt dieses Arbeitspaket Wäsche einfach mal übergeben. Du kannst ja nächste Woche dafür sorgen, dass die Wäsche gewaschen und getrocknet ist und ich überlasse dir das jetzt einfach mal. Auch wenn es sich jetzt so ein bisschen blöd anhört, aber damit die andere Person auch kompetenter wird und ich sage es jetzt auch mal so, die Erfahrung macht, wie doof es ist, wenn Wäsche müffelt und nicht ordentlich verarbeitet ist. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, um die Kompetenzen zu stärken. Das bedeutet jetzt nicht, dass die ganze Familie mit Müffelwäsche durch die Gegend laufen muss und das für alle Zeiten. Aber wir merken erst, was für ein komplizierter Prozess diese ganze Wäscherei ist, wenn wir selber verantwortlich sind und die Konsequenzen tragen müssen. Auch was natürlich Kinder betrifft. Das klingt jetzt nicht nach einer super Lösung, aber ich würde trotzdem sagen, kommunizieren, was dich zu Recht auch ärgert, dann für vielleicht auch die Erfahrung deines Mannes anhören, der da vielleicht seine Gründe für hat. Und dann aber mal sagen, ey, weißt du was, wir machen das jetzt gar nicht so ein Hin und Her, sondern du bist nächste Woche einfach mal komplett für die Wäsche zuständig. Ich übernehme dann vielleicht irgendwie das komplette Kochen. Also so Arbeitspakete zu packen und damit auch Kompetenzen zu stärken, ist für Familien gar nicht so schlecht.
Okay. Ich fand ja auch die Idee aus deinem Buch, Familien-Wikipedia zu erstellen, total cool. Kannst du für unsere ZuhörerInnen erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, so Familien haben ja unglaublich viele Informationen, die teilweise irgendwo abliegen oder in den Köpfen herumgeistern. Ne? Wir nehmen mal die Packliste oder irgendwelche Geschenklisten. Was wünschen sich die Kinder? Ausflugsziele. All diese Dinge, auch gerade für Schule und Kindergarten, Formulare und so weiter und so fort. Und sowas gebündelt zu sammeln, zum Beispiel in einem Familienwikipedia, also das könnte zum Beispiel ein Ordner sein, hilft dann auch dem einen Elternteil, wenn die andere Person gerade nicht greifbar ist, hey, dann schaue ich einfach danach. Es hilft grundsätzlich Eltern und Kindern, weil unser Gehirn ja sonst ständig neu überlegen muss, zum Beispiel, was müssen wir mitnehmen, wenn wir schwimmen gehen, was müssen wir einpacken, wenn wir in unseren Sommerurlaub fahren, wo ist nochmal dieser blöde Entschuldigungszettel, den wir für die Schule brauchen, wenn sowas an einem Ort gebündelt ist. Und gerade auch so Dinge wie, wo fahren wir hin, wenn mal schlechtes Wetter ist am Sonntag oder wie ist nochmal dieses coole Kuchenrezept von Oma, dass man sowas sammelt. Und man kann es natürlich alternativ auch digital machen für Eltern, die gerne mit so Projektmanagementsystemen arbeiten. Und ihr kennt sicher alle dieses Problem, was schenke ich jetzt meinem Kind? Das hat nächste Woche Geburtstag. Und wenn man zum Beispiel sowas, so Ideen übers Jahr sammelt, und zwar alle, die mit dem Kind zu tun haben, dann hat man da einen super guten Vorrat. Und das bedeutet, dass man am Ende nicht so viel nachdenken und überlegen muss, weil das kostet unseren Kopf sehr viel Kraft. Und es ist ja nicht nur das Geschenk, sondern noch 12 andere Dinge, die man überlegen muss.
Das stimmt. Hast du noch ein paar Tipps, wie wir unsere Aufgaben irgendwie priorisieren können?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Auch hier nochmal zum Küchenmeeting, gerade wenn man schon Kinder so ab dem Grundschulalter hat, die auch dabei sind, mal zusammen auf die To-Do-Listen zu schauen und zu überlegen, was ist gerade wirklich für uns wichtig und dringend? Was können wir vielleicht in die Zukunft verschieben? Oh, den Keller müssten wir mal aufräumen. Hey, das machen wir aber in den Pfingstferien und das legen wir uns gleich vielleicht einen Termin in den Kalender. Und hier diese paar Dinge, die lassen wir jetzt mal sein. Ne, dieser Fokus, der auch in meinem Buch eine Rolle spielt, ist nicht, dass wir nachher perfekt organisiert sind und alles so tipptopp funktioniert. Das Ziel ist immer, dass wir möglichst viel Zeit haben und weniger Stress, was heute viele Familien verspüren. Und da zusammen zu priorisieren, ist ganz wichtig, weil diverse Teams sind immer am erfolgreichsten, wenn Eltern und Kinder da gemeinsam so ihre Erfahrungen sammeln und auch ihre Prioritäten setzen. Dann kommt am Ende oft das Beste raus. Und vielleicht noch so ein ganz kleiner, simpler Trick zum Priorisieren. Diese To-Do-Listen mal so durchgehen mit Farben. Rot ist super dringend, orange so mittel, grün ist gar nicht so dringend. Und bei den grünen Aufgaben können Familien manchmal überlegen, ob sie die nicht vielleicht sogar ganz weglassen.
Jetzt hast du ja gesagt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn unsere Kinder bei der Hausarbeit helfen. Und Studien haben ja auch gezeigt, dass Kinder, die schon früh eingebunden werden, später engere Beziehungen mit Freunden und der Familie pflegen, dass die teilweise schneller im Beruf einsteigen und auch seltener Drogen nehmen. Fand ich sehr interessant. Wie schaffe ich es denn am besten, sie im Haushalt zu integrieren? Also was können denn Kinder in welchem Alter schon halbwegs zuverlässig erledigen?
Also, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, das heißt Kindern mehr zutrauen. Und das war für mich so ein richtiger Augenöffner. Wenn wir kleine Kinder erleben, die können gerade mal so laufen, da wollen die direkt schon mitmachen. Ne? Die wollen Wäsche sortieren, die wollen mit einkaufen, die wollen im Kochtopf rühren. Die wollen diese ganzen Sachen unbedingt machen und möchten ein wertvoller Teil der Familie sein. Und wir Eltern, und ich beziehe mich da ganz speziell mit ein, wir neigen dann dazu, ne, wir haben wenig Zeit und so weiter. Nee, pass mal auf, geh mal schön in die Puppenküche, ich mache das hier allein und so weiter und so fort. Das heißt, die Kinder wollen mitmachen, bieten ihre Unterstützung an. Und manchmal neigen wir Eltern aus guten Gründen dann dazu, dass wir diese Hilfe ablehnen. Und später kriegt man das 8- oder 12-jährige Kind nicht mal mehr dazu, die Geschirrspülmaschine auszuräumen. Das heißt, Kinder kommen eigentlich mit dem Wunsch, zu unterstützen und mitzuhelfen auf die Welt. Und wir können das aber auch immer wieder neu hervorholen. Und auch hier wieder Thema Küchenmeeting, Kinder mit an den Tisch zu holen und mal zu sagen, hey, schaut mal, diese und jene Aufgaben haben wir. Wie sieht's denn aus? Wer möchte denn welches Arbeitspaket übernehmen? Könntest du dir vielleicht auch vorstellen, dass du selbstständig deine Tasche für den Sportunterricht packst und dich auch selbst daran erinnerst? Oder wie wär's denn, wenn du dich mal selbst morgens mit deinem Wecker weckst? Das heißt, die Kinder bekommen Verantwortung übertragen und eine Woche später guckt man dann, hat es geklappt? War das vielleicht noch zu schwierig? Braucht das Kind da Unterstützung? Aber so kann man Kinder mit einbinden, auch ihre Einschätzung abfragen. Und gleichzeitig gibt es ja sogar ein Gesetz, dass die Kinder dazu verpflichtet sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Haushalt mitzuarbeiten, schon auch als Eltern klar zu sagen, wir sind ein Team. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Wir besprechen gemeinsam, wer was macht. Aber wir erwarten von euch auch, dass ihr Aufgaben übernehmt. Wie das dann nachher klappt, ist eine andere Frage. Ihr habt da tolle Bücher zugeschrieben. Kinder, bei Kindern verändert sich das Gehirn ja auch ständig. Aber ich glaube schon, mit diesem Mindset an da heranzugehen, Kinder einzubinden, sie nach ihrer Meinung zu fragen und aber auch zu erwarten, dass sie ihren Teil beitragen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um genau das, was du gerade mit der Studie meintest, um dem möglichst entgegenzuwirken oder nicht entgegenzuwirken, sondern darauf einzuwirken, dass Kinder später selbst Fürsorgearbeit sehen, kompetent sind und dann eben auch genau das schaffen, was da von ihnen dann als Erwachsene erwartet wird.
Du sagst auch in deinem Buch, dass es ganz wichtig ist, die eigenen Ressourcen im Blick zu halten und auch regelmäßig Pausen zu machen. Wie schafft man das denn?
Das schafft man, glaube ich, vor allem dann, wenn wir uns nochmal klar machen, wie wichtig das ist. Diese Pausen sind also nicht Wellness und irgendwie Luxus, sondern ganz, ganz dringend notwendig. Auch gerade für Eltern, die viel Fürsorgearbeit leisten. Die haben dann oft das Gefühl, ich habe heute gar nichts geschafft. Ne? Ich arbeite ja auch gerade nicht. Mhm. Moment, du arbeitest sehr viel. Also dieses sich bewusst machen, wie viel Arbeit dahinter steckt, um dann auch zu sagen, mein Geist, mein Körper braucht jetzt mal eine Ruhepause, ist, finde ich, der wichtigste Schritt. Und ich habe auch in meinem Buch so ein paar Techniken beschrieben. Egal, ob man jetzt am Schreibtisch erwerbsarbeitet oder woanders erwerbsarbeitet oder aber auch zu Hause den Haushalt macht, sich mal so den Handywecker zu stellen und so Arbeitsphasen zu timen, 25 bis 40 Minuten und dann wirklich gezielt eine kleine Pause einzulegen. Und zwar ganz wichtig, eine Pause, in der nicht weitergearbeitet wird, zum Beispiel wieder das Handy vor Augen und dann wird das Gehirn eigentlich wieder weiter gefüttert mit Input, sondern mal einen Kaffee zu trinken oder wirklich ganz in Ruhe auf dem Sofa zu sitzen oder eine kleine Runde Klavier zu spielen, was auch immer, weil unser Gehirn sonst wirklich in so eine Überlastungssituation kommt und gar nicht mehr gewohnt ist, mal in den Leerlauf zu gehen, weil dieser Leerlauf sofort als vergeudete Zeit betrachtet wird. Und das ist für Eltern so wichtig, dass ihr Geist sich auch mal ausruhen kann und wenn es nur ab und zu 5 Minuten sind.
Hm. Ja, es klingt immer so einfach, aber
ist es nicht.
Es ist schwierig, aber ja, man muss es einfach nur machen. Ne? Hast du denn zum Schluss noch einen Tipp für meinen persönlichen Endgegner? Also ich habe es im Podcast schon öfter mal erzählt, meine Kinder sind absolut von der Socken-liegen-lassen-Fraktion. Also wo ich gehe und stehe, irgendwo liegt immer eine Socke rum. Was kann ich denn tun, damit die endlich mal ihren Weg verlässlich in den Wäschekorb finden?
Also du sprichst hier mit einer Mutter, die das gleiche Problem hat.
Aber wie hast du es gelöst? Ist es zu lösen?
Also ein Werkzeug könnte sein, dass man sich 3 Eskalationsklammern zulegt. Also 3 Wäscheklammern, kann man noch die Zahlen 1 bis 3 aufschreiben und natürlich beim Küchenmeeting dann dieses neue kleine Ritual mal einführen. Das heißt, ich bekomme die Aufgabe als Kind, bitte räume deine Socken auf. Die schmutzigen kommen in die Wäsche. Und dann begegnest du an Tag 1 schon wieder den schmutzigen Socken und kannst dann direkt mal deine Eskalationsklammer Nummer 1 dran heften. Ne? Und wenn der Socken da weiter liegt, 2 Tage später noch Eskalationsklammer Nummer 2. Aber auf jeden Fall hast du schon mal deinem vielleicht anfangenden Ärger Raum gemacht, ja, und musst es nicht einfach so hinnehmen, weil das ist ja für Eltern oft dieses, die Kinder, es ist ja oft der Eindruck, die Kinder missachten die eigene Mühe, die man so tut. Das ist ja oft dieses Gefühl. Und dann kann man so eine Klammer dahin machen, einfach mal sagen, hier, pass mal auf, ich hab's gesehen. Und dann könntet ihr als Familie, das würde ich empfehlen, da gemeinsam eine Regel für zu finden, also auch keine Strafe, sondern eine Regel, wer 3 Eskalationsklammern an Socken bzw. Handtüchern hängen hat, der zum Beispiel backt für die Familie einen kleinen Kuchen oder gibt den Eltern eine schöne Rückenmassage. Und das Schöne daran ist, dass Kinder das eigentlich eine sehr gute Methode finden. Und dann merken wir Eltern auf einmal, aha, jetzt liegt hier an meinem Pullover, steckt die erste Eskalationsklammer. Und das Ganze bewirkt nicht, dass alles super funktioniert. Genau wie du schon vorher sagtest, das ist alles ganz schön schwierig. Und auch mit meinem Buch wird danach nicht alles einfacher. Aber so wie ihr auch schon richtig gesagt habt, wir fangen mal irgendwo an. Ja, ob das die kleine 5-Minuten-Pause ist, ein erstes Küchenmeeting oder mal so diese Eskalationsklammern. Es muss nicht alles perfekt laufen und wir müssen nicht alles verändern, aber solche kleinen Werkzeuge und auch so ein Sprechen über Fürsorgearbeit und Familienorganisation bringt schon ganz schön viel und stärkt das Teamgefühl. Und deshalb kann ich nur ermutigen, mit einer Sache, die euch jetzt sympathisch erschien, die wir besprochen haben, mal anzufangen, und alles andere ergibt sich dann so nach und nach.
Genau, einfach mal machen. Nehmt diesen Podcast als Impuls, wenn ihr schon länger unzufrieden seid, wart, ins Gespräch zu kommen, miteinander, mit dem Partner, mit der Partnerin oder mit den Kindern. Ja, liebe Laura, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, diese Folge kann wirklich vielen Menschen helfen, ihren Alltag etwas leichter zu organisieren.
Ich danke euch.
Wenn ihr euch vertieft mit dem Thema noch beschäftigen wollt, dann ist natürlich Lauras Buch Familie als Team ein toller Begleiter dafür. Wir verlinken das natürlich auch wieder bei uns im Blog und in den Shownotes. Und ihr könnt natürlich auch wieder ein Exemplar auf Instagram gewinnen. Schaut gleich mal vorbei. Und alternativ ist natürlich auch wieder eine Teilnahme an der Verlosung mit einer Mail an wunschkindblog@gmail.com möglich. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg, dabei eure Aufgaben vielleicht ein bisschen gerechter aufzuteilen. Und nächste Woche sprechen wir wieder über ein ganz neues, ganz anderes Thema. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Für heute sagen wir aber erst einmal, macht's gut und tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.